Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich spreche hier regelmäßig mit Menschen, die selbst an Parkinson erkrankt sind und mit ihren Angehörigen. Gemeinsam wollen wir herausfinden, was uns im Leben Mut und Kraft und Zuversicht gibt und wie wir das Leben auch mit Parkinson lebenswert und bunt gestalten können. Ich sitze tatsächlich hier am heißesten Wochenende des Jahres und schleppe mich, wie wir alle vermutlich, irgendwie durch diese Stunden und hoffe, dass es bald endlich kühler wird. Also vor die Tür gehe ich dieses Wochenende nicht mehr, aber das hatte auch schon den großen Vorteil, dass ich zu Hause endlich mal was geschafft habe. Zum Beispiel den Podcast fertigzustellen, den ich schon vor einem Monat aufgenommen habe. Dass ich so lange gebraucht habe, lag ausschließlich an meinem sehr vollen Terminkalender, denn mein Podcast-Gast war und ist eine super spannende und sehr bemerkenswerte Frau. Anke Leidenberger ist vielen in der Parkinson-Community bereits bestens bekannt. Sie hat in den letzten Jahren unglaublich viel ins Leben gerufen und sie hat viele Menschen in ihrem Umfeld bewegt und berührt. Wer Anke ist und was sie alles Wunderbares tut, darüber sprechen wir heute. Los geht's! Guten Morgen, liebe Anke. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, dass ich dich begrüßen darf. Vor einigen Jahren bist du ja, würde ich sagen, für viele wie so ein Stern in der Parkinson-Szene aufgetaucht. Und du bist jemand, finde ich, die in sehr vielen Rollen zu Hause ist. Du bist Sozialpädagogin, Stützpunktleiterin, Aktivistin, Sängerin und nicht zu vergessen auch Mutter. Du hast unglaublich viel Power und ganz viel Energie und was mich vor allem besonders berührt bei dir ist, dass dir die Menschen um dich herum sehr am Herzen liegen. Ich habe in unserem Vorgespräch schon gedacht, eigentlich könnte ich mit dir bestimmt 3 Podcasts aufnehmen, aber wir fangen heute mal mit dem ersten an. Um ganz am Anfang zu starten, wie das bei mir so üblich ist, frage ich dich auch wie alle anderen, worüber hast du heute schon gelacht?
Ja, wir sind gerade unterwegs mit unseren Roll-Ups und ich habe mir gerade einen Kaffee geholt im Hotel und die hatten an dem Aufzug so ein nettes Buch. Das sind lauter so Statistiken. Was tun sie, wenn sie auf den Aufzug warten? 1% nimmt die Treppe, 2% wartet geduldig und der Rest drückt wie wild auf den Knopf rum. Und da habe ich so ertappt gefühlt und habe wirklich herzhaft gelacht, ja.
Ja, stimmt. Wir waren auch vor kurzem im Hotel und da waren irgendwie von 4 Aufzügen waren 3 kaputt. Und wir haben ziemlich oft Variante 1 genommen, nämlich die Treppe. Aber es war der 6. Stock. Es war schon nicht so doll. Auf den Knopf rumdrücken habe ich auch schon öfter gemacht. Sehr cool. Ja, ich würde gerne mit dir auch am Anfang starten und mit dir vielleicht gedanklich nochmal zurückreisen in die Zeit, wie du deine Diagnose bekommen hast. Anke, du bist ja sehr jung erkrankt und hast mir auch erzählt, dass du deine ersten Symptome schon sehr früh gespürt hast. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen in die Zeit und uns sagen, was so deine Gedanken, deine Sorgen und Ängste waren?
Also ich habe schon lange vor der Diagnose, wie es ja vielleicht bei vielen auch ist, Symptome gemerkt, also starke Erschöpfung. Das hat sich so eingeschlichen und habe aber dann, nachdem ich wirklich gemerkt habe, es stimmt was nicht, trotzdem noch 5 Jahre gebraucht, bis ich zur Diagnose kam. Und das war natürlich schon sehr beunruhigend, weil man einfach gemerkt hat, dass man körperlich absolut abbaut. Also ich war am Schluss, bevor ich die Diagnose bekommen habe und dann eben die entsprechenden Medikamente wirklich halbseitig gelähmt.
Ja, Wahnsinn.
Und hatte eine absolute Spastik auf der linken Seite und keiner konnte mir sagen, was es ist. Und man hat so an seinem Verstand gezweifelt und man wurde auch körperlich immer weniger und das war schon sehr beängstigend, ja.
Wie alt warst du damals?
Ich habe meine Diagnose letztendlich mit 37 gekriegt, aber ich habe schon also ab dem 30. Geburtstag ungefähr gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann war schon während dem Studium eigentlich einiges im Argen, ja.
Ja, Wahnsinn. So lange Zeit. Wir wissen ja, dass Parkinson sehr viel früher im Körper beginnt, als die Diagnose überhaupt es erklären kann. Aber dass man auch schon so früh schon erste Symptome im Rückblick spüren kann, ist ja doch ungewöhnlich, ja. Und dass man dann so lange auch auf der Suche ist. Dann war es auf jeden Fall so, dass du dann irgendwann endlich die Diagnose erhalten hast. Nimm uns doch in diesen Tag vielleicht nochmal mit. Wie ging es dir da? Was waren da deine Gefühle?
Genau, also wie gesagt, ich hatte ja schon einen Weg hinter mir. diverse Diagnosen in Aussicht gestellt und dann doch wieder über den Haufen geworfen. Da blieb letztlich gar nicht mehr so viel. Ich habe dann den DATSCAN, ich war damals in Würzburg, hatte noch ein nettes Survival-Paket von der Freundin bekommen, weil man ja so lange warten muss, ein bisschen Brotzeit und Kreuzworträtsel und so weiter. Es war ein schöner sonniger Tag. Und dann habe ich diesen DATSCAN gemacht und dann ging es über die Mittagszeit und die auswertenden Ärzte waren eigentlich noch in der Mittagspause. Aber das zuständige Personal, das den DATSCAN durchgeführt hat, hat sich quasi die Unterlagen angeschaut und hat gesagt, ah, das ist ja eindeutig, da brauchen wir die anderen gar nicht, sie haben Parkinson. Hm. Und damit haben sie mich dann auf die Straße geschickt. Es war im November, es war rotes Weinlaub, kann mich noch erinnern. Und dann war ich erstmal auf dem Parkplatz gesessen, habe geweint. Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt weißt du, was es ist. Und habe ich mich ins Auto gesetzt, bin heimgefahren und habe erstmal gegoogelt dann, ja. Also ich arbeite im Pflegeheim, ich weiß, was es ungefähr bedeutet, aber ich denke, es geht vielen so, dass man dann einfach doch einmal anfängt zu googeln und ja, dann erstmal die pflegebedürftigen älteren Herren sieht oft. Das war so der Anfang. Und dann habe ich mir aber gedacht, jetzt weißt du, was es ist. Jetzt kannst du es benennen, du hast es nicht eingebildet, du kannst jetzt endlich was dagegen tun und ja, packen wir es an.
Okay, also ist ja schon besonders, ne? Man kriegt die Diagnose so vor den Kopf geknallt, ist ja eindeutig, sie haben Parkinson und bitteschön, dann geht man da raus und gerade du, wenn du sagst, du arbeitest in einem Pflegeheim, du siehst dort wahrscheinlich auch das Endstadium von Parkinson, würde ich mal sagen. Da sieht man ja in der Regel nicht die Leute, denen es noch gut geht, sondern da sieht man schon eher das Ende. Und das stelle ich mir jedenfalls sehr schwer vor, das sofort im Kopf zu haben, wenn man das Wort Parkinson hört und das als seine Zukunft zu sehen.
Ja, das ist richtig, ja. Also auf der anderen Seite, es war trotzdem irgendwie eine Erleichterung. Also es hatte jetzt einen Namen, ja. Ich habe gewusst, es gibt Medikamente dagegen. Man kann sich bestimmt ernähren nach einer bestimmten Art und Weise oder so weiter. Man hat einfach dann was zu tun, ja. Man ist nicht so hilflos. Oder man kann selber irgendwie wirksam werden, ja.
Ja, genau. Ich habe damals auch selber gedacht für mich, ich gehöre jetzt endlich irgendwo hin. Also ich war ja vorher so, vor meiner Diagnose, mir ging es ähnlich wie dir. Ich bin auch lange rumgeschoben worden von A nach B und das hieß immer psychosomatisch und so. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich endlich einen Ort, wo ich richtig bin, ne? Wo ich auch mit Menschen sprechen kann, die das auch haben und bin nicht so ein Alien so in der Medizinwelt. Ja, okay. Das heißt, du warst relativ schnell jemand, der auch gesagt hat, okay, das ist es jetzt und ich packe das an. Es gibt ja Menschen, die da ganz anders drauf sind und sagen, okay, ich habe das jetzt, aber ich schiebe das mal weit von mir weg und lebe mein Leben so weiter. Wie hat sich denn dein Leben in den letzten Jahren verändert? Hat es sich verändert?
Ja, absolut. Völlig um 180 Grad gedreht. Ja, sowohl in der als Partnerschaft, ich habe mich getrennt. Tischtennis angefangen zu singen, sind ganz, ganz viele neue Türen aufgegangen. Ich habe ganz viele neue Freunde kennengelernt, weltweit, jung und alt. Es ist irgendwie so wie so ein Feuerwerk. Es gehen ganz viele neue Projekte auf und gleichzeitig hat sich das alte Leben in Anführungszeichen sortiert. Man setzt seine Grenzen neu, man hat andere Wertigkeiten und es trennt sich so auch die Spreu vom Weizen, finde ich. Also man weiß, auf wen man sich verlassen kann, wer noch da ist, wer bleibt, ja. Schon enorm, was sich alles tut und was sich innerhalb dieser Zeit jetzt seit der Diagnose getan hat, wo ich mir denke, das ist ja mehr als ein Leben, was jetzt da in diesen paar Jahren passiert ist, ja.
Ja, der Wahnsinn. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest in einem Pflegeheim. Was machst du da beruflich und wie kommst du im Job mit der Erkrankung klar? Du arbeitest ja noch, ne?
Ja, also ich bin Sozialpädagogin. Ich liebe meine Arbeit. Das war meine erste und einzige Bewerbung. Ich bin da seit fast 20 Jahren und ich bin für die soziale Betreuung, für das Freizeitprogramm zuständig. Also wir machen Ausflüge, Gymnastik, Zeitung vorlesen, Cocktailbars, was uns eben gerade einfällt. Und dadurch, dass sich das eben so eingeschlichen hat und ich ja da über 5 Jahre die Leute mich auch sahen, wie ich immer dünner wurde, wie plötzlich mein Arm nicht mehr ging. Also mich haben auch die Senioren während der Gymnastik angesprochen, dass doch mit mir auch irgendwas nicht stimmen könnte. Und dann war das sofort klar, dass als ich die Diagnose hatte, dass ich das im Haus bekannt gebe. Und ich habe ein wahnsinnig tolles Team, die mich wirklich auch durch die schweren Zeiten getragen haben, die mich zum Beispiel wenn es gar nicht ging, mir einfach eine Decke gegeben haben und mich im Konferenzraum gebettet haben oder wenn ich in der Fortbildung war und wirklich immer so weggedriftet war, die mich einfach in den Kreis genommen haben und gesagt haben, ja, aber sie ist da und
oh, das ist ja toll.
Jetzt auch vor kurzem einfach den Arbeitsablauf umgestellt haben, damit ich einfach weiterarbeiten kann. Und da mein allerherzlichstes, großes Dankeschön von ganzem Herzen, weil ich denke, das ist absolut nicht selbstverständlich, ja. Großartiges Team. Und auch die Bewohner, also die fiebern zum Beispiel mit dem Tischtennis oder so, die sind alle mit dabei, ja.
Wie schön, ja, das ist ja total klasse. Ja, das ist natürlich auch echt so ein Glücksgriff, ne? Ich sehe so viele Parallelen zwischen uns. Ich bin ja auch in dem Job, den ich mache. Ich bin auch Sozialpädagogin von Beruf. Ich bin da auch seit über 20 Jahren und bin da sehr verwurzelt und verwachsen. Und das ist eben auch ein Verein, der sich um Menschen kümmert, um chronisch kranke Kinder und ihre Familien. Und auch da ging es mir genauso, dass ich nicht viel erklären musste, weil man eben mit Krankheit und Einschränkungen sich auskennt, ne? Das haben natürlich jetzt nicht alle, aber das ist natürlich ein großer Gewinn. Und auch immer der Vorteil, finde ich, offen drüber zu sprechen. Das ist ja so wichtig, weil nur das hilft ja auch den anderen, uns gut zu verstehen und vielleicht und dann für Hilfen und Unterstützung zu sorgen. Genau, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet und ich wollte einfach nochmal nachfragen, auch mit der Bitte, dass du nur das beantwortest, was für dich in Ordnung ist. Es ist ja ist auch eine sehr persönliche Frage. Aber du sagtest, dass familiär für dich sicher einiges geändert hast, du dich getrennt hast, was sicherlich auch gerade in Bezug auf Erkrankung und vielleicht auch die Unsicherheit, was die Zukunft bringt, keine einfache Entscheidung ist. Und wenn Kinder mit im Spiel sind, sowieso nicht. Was magst du uns da aus dieser Zeit erzählen?
Naja, es war so, am Anfang dachten wir kriegen das schon hin, wer, wenn nicht wir. Und dann hat sich aber über die Zeit herauskristallisiert, dass mein Mann völlig überfordert war mit der Diagnose, sich auch nicht auseinandersetzen wollte, dass er sich auch keinerlei Informationen geholt hat. Die Situation hat sich immer mehr zugespitzt, was sich auch natürlich dann auf meinen Gesundheitszustand ausgewirkt hat. Also ich war eigentlich im Dauerauf, dass auch die Ärzte gesagt haben, also da muss jetzt irgendwie was passieren. Genau, und dann war natürlich schon die Frage, ziehe ich aus, schaffe ich es als alleinerziehende Mama? Aber ich habe mir gedacht, es geht immer weiter. Und ja, also es war einfach klar, dass das so nicht geht. Und dann bin ich nach einigen Versuchen, dass irgendwie, dass wir es doch schaffen oder so, dann, ja, letztlich habe ich die Entscheidung getroffen und musste dann ausziehen, ohne dass mein Partner davon wusste, ja, so bei Nacht und Nebel.
Okay, und du hast dann einfach irgendwo neu angefangen, also gar nicht so weit weg. Du bist ja am gleichen Ort geblieben, oder?
Ich bin einen Ort weitergezogen, weil ich einen Sohn habe und weil ich dem einfach auch dieses ganze Umfeld nicht nehmen wollte. Also mir war es einfach nur wichtig, dass ich da rauskomme. Schon allein dieser Ortswechsel war ein neuer Mensch. Schon nach 2 Tagen konnte ich wieder schlafen. Unglaublich, was so Stress ausmachen kann, ja.
Genau. Für mich auch nochmal so die Frage, wenn es eben um vielleicht Trennung geht, aber die Entscheidung nicht so einfach ist, gerade vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, man ist chronisch krank, ne, und viele auch sagen, finde ich denn überhaupt nochmal einen neuen Partner? Du hast ja einen neuen Partner gefunden.
Ja, den habe ich.
Darf ich da auch einfach mal etwas neugierig nachfragen? Ich weiß es ja schon, wer es ist, aber was du uns davon erzählen magst.
Ja, also ich habe meinen Menschen, den Gunnar, den habe ich schon vorher, der hat mich über diese ganzen schweren Zeiten begleitet. Also wir haben uns, glaube ich, zu einer Zeit kennengelernt, über das Internet eigentlich, wo wir beide uns ganz nötig brauchten und das aber gar nicht wussten. Ja, er hatte gerade seine THS-Operation, die erste, und ich habe gerade meinen Papa verloren gehabt und dadurch sind wir schon so zusammengewachsen. Es ist so witzig, weil wir diese ganzen schweren Themen, sei es Pflegebedürftigkeit oder Tod oder solche Dinge, Krankheit an sich, schon besprochen hatten, bevor wir zum Smalltalk übergingen. Ja, also das war
ja,
unglaublich, so einen Seelenpartner zu finden, der einen komplett macht. Ja, ich bin einfach ein Glückspilz, ja. Also das ist unglaublich, dass man jemanden findet, der einen so vervollständigt einfach, ja.
Genau. Ja, und Gunnar ist jetzt auch zu euch gezogen, ne?
Gunnar ist bei uns, genau. Wir sind jetzt ein gutes Team. Das funktioniert wunderbar. Ich habe ja noch einen Sohn. Das macht uns einfach komplett. Wir sind ein tolles Team.
Ja, schön. Das freut mich sehr für dich und für euch. Wenn man euch zusammen sieht, dann kann man das auch durchaus spüren, dass ihr auch euch gut ergänzt und dass ihr eine besondere Energie habt zusammen. Ja, und auch viel zusammen auf die Beine stellt. Ne? Genau, also Gunnar selber ist ja auch an Parkinson erkrankt, ne? War auch schon bei mir im Podcast zu Gast vor einiger Zeit. Genau, können wir nochmal verlinken, wer da nochmal reinhören will. Das war auch ein toller Podcast.
Ja, ich denke, das verbindende Thema ist einfach auch dieses Mutmachen. Du hast vorhin gesagt, dass das so überspringt. Und ich finde, Gunnar ist der absolute Mutmacher mit seiner ganzen Art und Weise. Und wir ergänzen uns so gut, finde ich, und können da auch viele Leute dann mitnehmen. Ja, das sind wir dann automatisch im Flow. Das befruchtet sich so gegenseitig. Ja, das ist einfach eine tolle Energie, ja.
Genau, das ist die Energie, wenn man was aus dem Herzen heraus tut, finde ich, wo man selber merkt, ich bin da in so einem Flow. Genau, dann nimmt das die anderen mit, weil die merken, boah, da will ich auch mit. Und das habe ich ja auch mit dir und mit euch schon ziemlich oft erlebt, dass ihr einfach sehr engagiert seid. Wie schon am Anfang gesagt, könnten wir jetzt über ganz viel sprechen, über deine Aktivitäten bei Ping Pong Parkinson, was du alles auf die Beine gestellt hast, was für Turniere, wie du Menschen begleitest, bewegst. Aber ich möchte gerne über ein Thema besonders mit dir sprechen, was auch mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, du hast die Initiative Ping Pong Power Frauen gestartet, um auf die besondere Situation von Frauen mit Parkinson aufmerksam zu machen. Wie kam es zu der Idee? Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, also zum einen haben wir ja dieses Top 16 Turnier ausgerichtet und haben dann gesagt, also dann machen wir ein Frauenwochenende und haben noch zwei zusätzliche Turniere an diesem Wochenende gewuppt. Und es war eine wahnsinnig tolle Gruppe von 50 Frauen mit Parkinson aus ganz Deutschland. Ein für mich unglaubliches Wochenende und was man auch so gehört hat, hat es den anderen auch ganz gut gefallen. Zum anderen auch meine eigene Geschichte, wie lange das gedauert hat, die Diagnose zu kriegen, weil Parkinson doch oft noch als Männerkrankheit gesehen wird. Das beides hat dann dazu geführt, dass wir diese Roll-Up-Aktion ins Leben gerufen haben. Also jeweils ein Bild von einer Powerfrau mit ihrem Statement oder ihrem Lebensmotto zum Thema Parkinson oder wie sie überhaupt durchs Leben kommt, um den Leuten Mut zu machen, um zu zeigen, dass es weitergeht, dass man mit Kraft und Lebenslust und Freude trotz Parkinson oder gerade deswegen leben kann. Und da sind wir gerade mächtig auf Tour. Ja.
Ja. Ja, Wahnsinn. Das Turnier, was ihr organisiert hattet im März, waren um die 50 Frauen dabei. Und das war auch das erste Mal neben einem Vorturnier, was in Nordhorn schon mal stattfand, dass es eben so viele Frauen, also nur Frauen gegeneinander, miteinander gespielt haben. Und ihr hattet das ganz, ganz toll organisiert, fand ich. Wir hatten einen roten Teppich, es waren Blumen überall, es war eine ganz tolle Gemeinschaft auch von eurem Ort, ne? Auch Dietersheim selber und die Menschen da vor Ort haben sich sehr, sehr eingebracht. Der Bürgermeister war da, Abgeordnete vom Landtag waren da, also es war eine ganz tolle Veranstaltung. In dem Moment auch gerne nochmal ein Dankeschön an euch für die tolle Organisation. Und in dieser tollen Energie, die da so herrschte zwischen 50 Frauen und dem ganzen Team, was da war, ist eben diese Idee mit den Powerfrauen, also das auch größer und weiter zu machen, geboren worden. Und seitdem seid ihr jetzt unterwegs und tourt durch Deutschland, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Und wie du schon richtig sagtest, habt ihr da so Roll-Ups, ne, wo eben alle so überlebensgroß drauf sind mit Fotos, die Frauen. Was ist denn das Ziel von eurer Initiative? Was wollt ihr erreichen?
Also zum einen, denke ich, ist es einfach wichtig, den Frauen Mut zu machen. Vielleicht auch an die Tischtennistische zu holen, um sich selber was Gutes zu tun mit dem Tischtennis gegen Parkinson, auf die Situation aufmerksam zu machen, Öffentlichkeit zu bekommen, die Forschung dahin zu bringen, sich mehr mit dem Thema Frauen zu befassen, weil doch die meiste Forschung im Hinblick auf die Männer stattfindet, weil es einfach einfacher ist, jenseits der hormonellen Beeinflussung beim weiblichen Organismus. Ja, es ist viel komplizierter bei den Frauen und deswegen fallen die wenig hinten runter. Die Medikation ist alles an die Männer angepasst und das macht uns natürlich einfach große Probleme. Ja. Und ich denke auch, der Weg bis zu einer Diagnose, das muss schneller gehen. Außerdem, finde ich, haben wir ganz oft einfach andere Bereiche, die uns betreffen bei einer Erkrankung. Also sei es jetzt, dass wir einfach als Care-People für die Versorgung der Familie da sind, was noch eine Rolle dazu ist. Oder eben, wie du schon sagtest, Trennung. Oftmals ist es so, dass wenn die Frau erkrankt, das sich anders auswirkt auf eine Beziehung, als wenn Männer erkranken. Und das sind ganz viele Themen, die Frauen vereinen. Und da ist es einfach Ziel, was wir auch schon gut geschafft haben, finde ich, ein Netzwerk zu bilden, wo man sich gegenseitig unterstützt und die Themen bearbeitet. Genau.
Ja, super, ganz wichtig. Also man merkt auch an dem Zuspruch, den die Initiative hat, dass da ganz viel Bedarf ist, auch bei den Frauen.
Und es ist so großartig, dass wir so vernetzt sind. Also wir sind ja 2000 Kilometer schon gefahren, aber vor Ort sind einfach immer die Frauen da, die dann die Roll-Ups betreuen und erzählen und das anleiern, dass wir da hinkommen und so. Und ohne dieses Netzwerk und diese großartige Unterstützung von allen Beteiligten wäre das auch nicht möglich. Also deswegen finde ich schon, dass das innerhalb von knapp 2,5 Monaten eine wahnsinnige Bewegung jetzt auch schon ist, ja.
Genau, also ihr seid gerade mit den Roll-Ups unterwegs, also diesen Roll-Ups, wo eben die Frauen mit ihren Lebensmottos zu sehen sind, um auf die Situation von Frauen mit Parkinson aufmerksam zu machen und macht da Stationen bei verschiedenen Veranstaltungen in der Parkinson-Welt. Ne? Ihr wart, glaube ich, schon bei verschiedenen Turnieren, aber auch bei Parkinson-Selbsthilfetagen unterwegs. Vielleicht fährst du noch mal kurz zusammen, wo wart ihr schon mit eurer Roll-Up-Tour unterwegs?
Das Gute war, dass das Zusammentreffen mit dem Welt-Parkinson-Tag am 11.04., das war so eine gute Kick-Off-Veranstaltung. Also da waren wir in Fulda, Marburg, an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf bei der Parkinson-Nurse. Wir waren bei einem Bundesligaspiel präsent. Da hat uns die Silke Kind sogar im Privatfernsehen vorgestellt. Wir waren auf dem deutschen Parkinson-Kongress in Leipzig für eine Woche, da haben wir uns ja auch getroffen.
Ja.
Wir sind jetzt am kommenden Wochenende morgen in Düsseldorf. Ja, Eisdruck waren wir schon. Also ja, ich bringe es gar nicht alle zusammen. Wir haben eine Homepage, da sind alle Stationen nochmal drauf. Da kann man dann auch mal die Bilder und Videos anschauen dazu und sich weiter informieren. Kurzer Werbeblock.
Immer wichtig, der Werbeblock.
Ja, genau, ppowerfrauen.de, wo einfach das ganze Projekt auch nochmal genauer erklärt ist, wo man die Bilder anschauen kann und wo man einfach sieht, was für ein tolles Netzwerk das ist, was für großartige Frauen dahinter stehen. Also jede für sich eine Heldin und ja, großartige Geschichten, ja.
Ja, sehr schön. Und ich selber habe die Roll-Ups ja auch schon gesehen, wenn sie dann alle so in voller Pracht, da 25 Frauen nebeneinander stehen, ihren mutmachenden, lebensbejahenden Sprüchen. Das hat schon eine Kraft und Energie, das ist so toll, daran vorbeizulaufen und zu sehen, was alles möglich ist an auch an Unterstützung und an gegenseitiger Hilfe. Das ist großartig. Und ihr beide, also Gunnar und du, ihr macht das ja hauptsächlich mit den Roll-Ups, dass ihr die koordiniert, verschickt und häufig auch selber hinbringt. Ihr seid ja viel on the road, sage ich mal. Und du bist ja auch noch berufstätig. Wie machst du das? Hast du auch so einen Zeitumkehrer vielleicht wie in Harry Potter?
Aber das wäre noch toll. Oder mit Flohpulver reisen, das wäre natürlich auch einfacher. Ich weiß es gar nicht. Das läuft so ineinander. Ich habe ja schon gesagt, dass mein Team da sehr, sehr offen und gut mitarbeitet und mich sehr unterstützt. Deswegen kann ich viele Sachen auch überhaupt erst verwirklichen, wie zum Beispiel diesen Parkinson-Kongress, hat eine Kollegin mit mir jede Woche Urlaub getauscht. Das wäre alles nicht möglich, wenn ich nicht dieses tolle Team hinter mir hätte. Und dann habe ich natürlich die Unterstützung von meiner Familie, von meiner Mama ganz viel. Sonst ginge das natürlich nicht.
Aber das sind ja auch Kosten, die ihr habt, ne? Fahrtkosten, ihr müsst Sachen mieten, ihr müsst Sachen verschicken, diese Erstellung von den Roll-Ups. Wie finanziert ihr das?
Ein großer Teil ist natürlich Ehrenamt und zum Teil auch Eigenleistung. Dann haben wir ein Crowdfunding-Projekt, wo wir einfach versuchen, so Sachen wie Flyer, Kosten für die Homepage, Spritkosten und so weiter zu decken. Wir haben, um die Roll-Ups zu finanzieren, eine Bilderpatenschaftsaktion ins Leben gerufen. Da konnte man sich und kann sich auch immer noch für einen Roll-Up mit 50 Euro beteiligen und den Rest hat dann die Landesstelle von Ping Pong Parkinson Deutschland übernommen, sodass die Roll-Ups alle finanziert sind. Und ja, dann suchen wir eben, wenn möglich, noch weitere Unterstützer, die Aktion unterstützen. Genau, großes Finale soll jetzt sein, unsere Ping-Pong-Parkinson-Weltmeisterschaft in Hannover. Und dazu planen wir nochmal einen extra Roadtrip, 16 Landeshauptstädte in 16 Tagen. Wir wollen in München loslegen über Stuttgart, die ganzen Städte nacheinander abfahren und bereisen und da jeden Tag informieren und eben die Roll-Ups präsentieren, bis zum großen Finale in Hannover, wo wir dann 50 Roll-Ups haben werden. Genau.
Wow.
Wer uns da unterstützen möchte, also wir sind noch dringend auf der Suche nach einem Auto, das wir da nutzen können. Am besten irgendwie so ein Bulli, dass wir uns einfach hinten reinlegen können, keine Kosten haben für das Hotel. Genau. Also wenn da jemand kennt, der jemanden kennt, bitte gerne melden.
Genau. Der so ein Bulli hat, vielleicht gleich noch mit Fahrer oder so. Also das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und die Infos dazu sind auch auf eurer Homepage wahrscheinlich verlinkt, ne? Die setzen wir auf jeden Fall in die Shownotes, also schaut euch gerne das Projekt an auf der Homepage, macht euch da selber ein Bild von und unterstützt das gerne.
Ja, vielen Dank auch an alle, die uns bisher schon unterstützt haben, das ist wirklich eine tolle Sache.
Ja, genau. Wenn es jetzt Frauen gibt, die zuhören und sagen, wow, ich spiele zwar vielleicht nicht unbedingt Tischtennis oder auch wenn ich Tischtennis spiele und ich würde total gerne mitmachen, ist das noch möglich, dass man auch sagt, ich würde auch gerne bei so einem Roll-Up dabei sein oder ich würde gerne mich da beteiligen? Gibt es da eine Möglichkeit auch noch für Leute, die noch nicht drin sind in der Initiative, noch mitzumachen?
Also ich denke, wir würden nie irgendjemanden abweisen, wer sich engagieren will oder wer mitmachen möchte, ist auf jeden Fall herzlich willkommen. Wie wir es genau umsetzen, muss man eben dann sehen. Ich denke, mit den 50 Roll-Ups sind wir jetzt erstmal dann gut aufgestellt. Es soll ja auch nicht irgendwie inflationär werden. Aber es gibt genügend Geschichten, die wir irgendwie unterbringen können. Und ich finde, jede einzelne sollte erzählt werden, ja.
Die 50 Roll-Ups sind schon an Frauen vergeben?
Also 42 haben wir schon. Genau, jetzt kommt der letzte Showdown. Genau, ein paar Plätzchen haben wir noch. Also okay. Gerne melden, wer noch Lust hat. Dann schauen wir.
Genau, wer da noch Lust hat. Okay, also man kann mitmachen, man kann spenden, man kann sich selber beteiligen. Großartige Sache, wir werden das alles verlinken. Ich würde gerne noch mal so ein paar Fragen dazu stellen, wie du selber mit deinem Leben und mit Parkinson zurechtkommst, was dir Kraft gibt, was dir Zuversicht gibt. Du bist ja sehr jung erkrankt und wie wir beide wissen, in unserem Alter haben wir ja vermutlich noch ein halbes Leben mit der Krankheit vor uns. Und wir wissen, dass sie unheilbar ist und fortschreitend. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen bist du auch so positiv und zuversichtlich. Was hält dich im Leben oder was ist dein Geheimrezept?
Also ich denke, ich habe das große Glück, dass ich einfach mit so einer positiven Grundeinstellung einfach gesegnet bin. Ich bin ein Optimist auf jeden Fall. Ich habe von zu Hause, von meiner Familie da sehr viel mitgekriegt. Also mein Großvater hat immer gesagt, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Und ich habe einfach erfahren, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, dass es immer irgendwie weitergeht, auch wenn es schwierig ist. Und ich denke, das hilft mir jetzt auf jeden Fall. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es immer weitergeht, dass immer Freunde, Familie, irgendjemand ist immer da. Und ich denke, das Leben mutet einem nur das zu, was man selber packen kann. Genau. Sich auf das Positive konzentrieren und auch wenn es so ist, dass man ein schlechter Tag dabei ist, der, weiß Gott, immer wieder da ist, es dann annehmen, nicht irgendwie wegschieben, ehrlich sein mit sich selber und ja, positiv sein.
Ja, schön, schöne Impulse. Was magst du vielleicht auch besonders Leuten sagen, die auch jung erkrankt sind, so wie du oder vielleicht jetzt auch gerade mit, weiß ich nicht, Mitte 30, Anfang 40 die Diagnose bekommen und das Gefühl haben, pff, was bricht denn da jetzt über mich herein?
Dass es immer weitergeht, dass es am Anfang vielleicht schwierig ist, aber dass sich ganz viele neue Türen öffnen können und werden, dass man ein neues Leben kennenlernt, dass man vielleicht neue Wertigkeiten hat. Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Also das hat schon irgendwie alles seinen Sinn, auch wenn man das vielleicht mit so einer Diagnose erstmal nicht sehen kann. Aber es hat in meinem Leben schon eine besondere Wendung gegeben. Und man lebt einfach bewusster, finde ich. Also ich bin auch aus der Hospizarbeit, ich habe eine Palliativausbildung. Und da heißt es einfach, bewusster zu leben. Und ich denke, das steht den Gesunden auch. Ja, es ist schlimm, dass man vielleicht viele erst eine Erkrankung braucht, dass man das Leben nutzt oder bewusst lebt, ja.
Ja, aus diesem Hamsterrad einfach rauszukommen.
Genau, das Leben ist schön.
Also wenn man so hört, was du alles so machst, wo du unterwegs bist, wie engagiert du bist und dann natürlich auch noch arbeitest und Mutter bist, dich auch ganz toll um deinen Sohn kümmerst. Ich habe noch so im Ohr, bei dem Turnier in Dietersheim, wo ich war, warst du auch total viel beschäftigt und unterwegs. Und irgendjemand fragte, Anke, wann schläfst du eigentlich? Und Gunnar sagte, sie schläft nie. Und ich weiß, wir haben in dem Moment alle gelacht, aber genau genommen ist das ja auch ein Thema, was viele Menschen mit Parkinson betrifft. Wir haben oft einen gestörten Schlafrhythmus, der einerseits mit unserer Erkrankung zu tun hat, aber auch zum großen Teil mit den Medikamenten, die wir nehmen. Wie ist das bei dir mit dem Schlafen und was hilft dir so durch den Tag und durch die manchmal langen Nächte?
Naja, also das Schlafen ist tatsächlich ein Problem, beziehungsweise mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff. Ich werde trotzdem jede Nacht zwischen 2 und 4 Uhr wach und bin dann auch wach und kann dann oft auch nicht mehr schlafen. Ich versuche das so hinzunehmen, wie es ist und dann nicht zu hadern und mir noch zusätzlichen Stress zu machen. Gott sei Dank habe ich den Gunnar an meiner Seite, der mich dann auch mal sagt, ja, soll jetzt mal Ruhe geben. Es ist natürlich völlig bescheuert, wenn ich am nächsten Morgen arbeiten muss und kann gar nicht schlafen. Dann geht's nicht. Aber ansonsten versuche ich schon, meine Pausen zu haben, dass ich wenigstens eine gewisse Menge an Stunden Schlaf habe. Oder halt dann vielleicht nochmal was nachholen und am Tag kurz. Aber oft geht's auch so. Man galoppiert so weiter. Ich denke, man muss es im Blick haben. Muss aufpassen, dass es nicht zu wenig wird. Also diese Phasen hatte ich auch gerade, als es mir so ganz schlecht ging. Ja. Und ich denke, es muss jeder für sich selber einen Weg finden. Ich denke, das ist schwierig, jetzt da ein Rezept zu geben.
Genau, geht ja auch darum, wie du damit umgehst, ne? Wie du deinen Weg findest. Denn wie du schon richtig sagst, es ist letztendlich sehr individuell. Und wie letztens nochmal in einem Vortrag auch die Ärztin sagte, das finde ich schön, dass es auch bei Medizinern inzwischen ankommt, dass es so individuell ist, weil sie sagte auch, wenn man einen Menschen mit Parkinson kennt, dann kennt man einen Menschen mit Parkinson. So, und man kennt nicht 10 und 100.
Sich das dann einzugestehen oder einfach, es ist immer so schwierig, dann anzurufen und zu sagen, ich habe nicht geschlafen.
Ja.
Weil das vielleicht auch die Gesunden gar nicht so verstehen, weil dieses Thema, wie du sagst, auch bei den Medizinern noch nicht so präsent war. Und das dann auf der Arbeit zu erzählen und sich abzumelden, das ist schon auch eine Überwindung für mich gewesen. Ja. Aber es ist eben so. Und dann brauche ich meinen Schlaf und dann bin ich an dem Tag eben nicht da. Ich meine, ich bin auf der Arbeit dann sowieso nicht produktiv, genau. Oder sonst irgendwas, ja.
Und das ist genau richtig. Ich glaube, es gibt genug Leute, die trotzdem sie nicht geschlafen haben, dann zur Arbeit gehen. Und dass du dann in dem Moment zumindest auf dich und auf auch die Verantwortung, die du hast, natürlich auf der Arbeit oder im Straßenverkehr oder wo man unterwegs ist, auch achtest, das finde ich total gut und wichtig. Und das fällt uns ja manchmal so schwer, weil wir das Gefühl haben, ne, gerade wir Frauen vielleicht auch nochmal, nee, es geht doch jetzt nicht ohne uns und wir müssen doch da jetzt uns kümmern und machen und tun. Ja, finde ich sehr gut. Sich dann auch zu sagen, ich habe nicht geschlafen, ich bin nicht produktiv, ich bin arbeitsunfähig, das heißt es ja.
Ja, aber das ist auch sowas, was man erst lernen muss, was mir super schwer gefallen ist, auch zu sagen, es geht jetzt mal nicht. Also ich habe auch Zeiten gehabt, als meine Chefin gesagt hat, also ich denke, sie machen jetzt mal ein paar Tage, ruhen sie sich jetzt mal aus, weil ich so in meinem Rädchen drin war, dass man eben seine Aufgaben erfüllt, ne, wie man es eben so anerzogen gekriegt hat oder sozialisiert ist, ne, denke ich.
Ja. Aber schön, wenn du da auch Menschen hast, die auf dich achten. Du sagst, Gunnar sagt dir das manchmal, deine Chefin sagt dir das schon mal total gut, ne? Dass man da Menschen hat, die jetzt so ein bisschen Blick auf einen selber haben. Wenn wir es manchmal in unserer Mühle, in unserem Hamsterrad, in dem wir ja manchmal auch mit der ganzen Dopamin-Euphorie, würde ich vielleicht sagen, der wir manchmal so stecken bei diesem Auf und Ab der Medikamente, dass uns da auch nochmal jemand im Blick hat und auch ein bisschen einbremst, ja.
Ja, sowieso. Also ich finde, ich bin unheimlich gesegnet mit meinem Umfeld. Also ich habe eine großartige Familie, ich habe tolle Freunde, die mich unterstützen. Die Arbeit, dann jetzt diese ganze neue, großartige Parkinson-Community, neuen Freunde, die jungen Wilden, Freundschaften über Ländergrenzen hinweg, über Altersgrenzen. Also das ist schon unglaublich, diese Parkinson-Community ist schon auch ein Segen.
Ja. Das stimmt, das kann ich auch so bestätigen. Und um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang von unserem Gespräch zu spannen, wenn wir gedanklich nochmal an den Tag zurückgehen, wo du deine Diagnose bekommen hast, wo du sagtest, die haben dir gesagt, was es ist, du bist ins Auto gegangen, hast erstmal eine Runde geweint. Hättest du damals irgendwie ansatzweise auch nur damit gerechnet, was in den nächsten Jahren in deinem Leben passiert und dass es eigentlich auch eine sehr positive Entwicklung geben wird? Oder was würdest du der Anke damals sagen im Auto, die da sitzt und verzweifelt ist?
Also, ich hätte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass sich mein Leben so entwickelt. Ja, was würde ich Anke sagen? Ich würde sie in den Arm nehmen, ich würde ihr über die Haare streichen und würde sagen, atme mal, schnauf durch. Es wird sich irgendwie regeln und das Leben findet seinen Weg. Und dir wird nichts zugemutet, was du nicht schaffst.
Sehr schön. Ich finde gerade dieser Satz, ne, es passiert dir nur das, was du auch bewältigen kannst, bringt ja schon mit, dass man selber das Gefühl hat, ich kann bewältigen, egal was in meinem Leben passiert. Es bringt ja schon so eine Selbstwirksamkeit, so eine Power von innen mit, die du hast. Und das finde ich ganz bemerkenswert. So, jetzt hast du natürlich schon ganz viele tolle Sachen gesagt. Aber die letzte Frage muss ich trotzdem noch stellen. Und würde ich dir auch gerne nochmal stellen. Vielleicht hast du noch so eine Zusammenfassung, eine Quintessenz von unserem Gespräch. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Lebt euer Leben, seid glücklich, sorgt euch um eure Lieben und macht euch nicht so viele Sorgen. Aufgeben ist keine Option und das Leben ist schön.
Das Leben ist schön, genau. Und deswegen ist es auch sehr schön, dass du in unserem Leben bist, liebe Anke. Vielen Dank für dein Sein und alles, was du so an Licht und Wärme in die Parkinson-Welt bringst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für alles, was vor dir liegt an mit der Initiative, mit dem Projekt. Wir werden uns ja an verschiedenen Stellen auch sehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Alles Liebe, alles Gute für dich. Schön, dass du da warst heute.
Vielen, vielen Dank.
Na dann, bis bald.
Bis bald, wir sehen uns. Tschüss.
Das war ein wunderbares Gespräch. Anke und ich, wir haben viele Parallelen in unseren Lebensgeschichten. Uns beiden ist es wichtig, offen mit der Krankheit umzugehen, nicht aufzugeben und positiv und engagiert in die Zukunft zu gehen. Ich verlinke sehr gerne auch die Seite der Ping-Pong-Powerfrauen im Begleittext zu diesem Podcast. Schau dort unbedingt mal rein, unterstütze die Initiative und mach mit. Die Welt, in der wir leben, ist immer noch überwiegend eine Männerwelt. Frauen werden in Medizin und Forschung viel zu wenig berücksichtigt. Dabei erleben Frauen Parkinson anders. Wir haben andere Symptome, wir vertragen auch Medikamente anders als Männer. Frauen müssen deutlich länger als Männer auf ihre Diagnose warten. Sie werden also mit ihren Beschwerden weniger ernst genommen und erhalten nicht den gleichen Zugang zu Therapien. Gleichzeitig bleibt auch an Frauen, die Parkinson haben, das Kümmern um Haushalt, Kinder, pflegebedürftige Angehörige in überwiegendem Maße hängen. Und auch wenn wir nichts davon über Nacht verändern können, so ist es doch ein erster Schritt, diese Dinge auszusprechen, laut zu werden und laut zu bleiben. Also alle, die die Initiative der Ping-Pong-Power-Frauen unterstützen wollen, und das dürfen übrigens unbedingt auch Männer sein, melden sich einfach direkt bei Anke. Der Kontakt ist in den Shownotes zu finden. Und mit dieser Energie von Anke und den Ping-Pong-Power-Frauen wünsche ich dir heute, pass gut auf dich auf und bleib positiv.